herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein, Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum Villingen-Schwenningen. Wir widmen uns heute den Kleingefäßvaskulitiden, einem Formenkreis seltener, aber ernsthafter Erkrankungen des Immunsystems. Hier stehen kleine Blutgefäße durch eine Inflammation quasi in Flammen, was zum Befall verschiedener Organe und Gewebe und für uns besonders interessant eben auch der Niere führen kann. Die auftretenden Symptome sind vielfältig und teils schwer zu deuten. Umso mehr freut es mich, dass wir heute mit Professor Kirsten Dick-Roth eine großartige Frau für unseren Podcast gewinnen konnten, die sowohl im Bereich der ankerassoziierten Vaskulitiden habilitiert hat, als auch eine langjährige klinische Erfahrung auf höchstem Niveau in diesem Bereich vorweisen kann. Herzlich willkommen, Frau Professor Dick-Roth. Stellen Sie sich doch bitte unserem Publikum einmal vor.
Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Mein Name ist Kirsten Dick-Roth. Ich bin im Moment Chefärztin am Sana-Klinikum in Offenbach. Das ist ein großes Haus der Maximalversorgung mit knapp 1000 Betten. Auf dem Gelände befindet sich noch ein KfA-Nierenzentrum, was ich mit einem niedergelassenen Kollegen zusammen auch leite. Ich bin von Formation aus zuerst Rheumatologin geworden und bin auch so in den Kontakt mit den ankerassoziierten Vaskulitiden gekommen, weil ich viele Jahre bei Herrn Professor Groß gearbeitet habe, der das Autoantigenproteinase 3 charakterisiert hat mit seinem Team. Bin über diesen Weg in eine internationale Studiengruppe geraten, in der wir Therapien für ankerassoziierte Vaskulitiden Anfang oder Mitte der 90er Jahre entwickelt haben. Das sind die Therapien, die Sie zum Teil auch heute kennen und noch benutzen. Zum Teil sind sie schon wieder durch neuere Konzepte abgelöst worden und bin dann nach Ende der Facharztausbildung Innere Medizin und Rheumatologie in die MHH gegangen. Primär eigentlich, weil mein Mann dahin gegangen ist, der aber eine andere Fachrichtung macht, und habe dort noch auf zweitem Bildungsweg sozusagen die Nephrologie erlernt und bin auf diese Art und Weise Fachärztin für Rheumatologie und Nephrologie, war dann als Oberärztin an der MHH in der Notaufnahme und in der Nephrologie und bin dann von dort hierher auf diese Stelle gekommen, weil man hier einen habilitierten Nephrologen mit Zusatzfunktion Rheumatologie sozusagen gesucht hat. Und wir haben hier in der schon vorher existierenden Nephrologie eine Rheumatologie aufgebaut, die gab es nicht. Wir haben jetzt hier rheumatologische und nephrologische Betten, haben eine große Rheumaambulanz, wo zwei Ärzte den ganzen Tag ambulante Rheumatologie machen, und haben das Zentrum auf diese Art und Weise gut erweitert und eben auch ein großes und interessantes Patientengut, unter anderem viele Patienten mit systemischen Autoimmunerkrankungen mit Nierenbeteiligung. Und das Schöne ist, dass wir das sozusagen hier von beiden Seiten, von der rheumatologischen und von der nephrologischen Seite anschauen können.
Das ist ja ein ganz interessanter Weg, Kirsten. War das dann so, dass es in Hannover dann zur damaligen Zeit schlichtweg nichts Passendes in der Rheumatologie gab? Oder das ist ja dann schon ungewöhnlich, dass man dafür dann die Fachrichtung wechselt, in Anführungszeichen?
Ja, das hat zwei Gründe, muss man sagen. Also zum einen war die Rheumatologie in Bad Bramstedt, Lübeck, also in Bad Bramstedt waren die Betten der Rheumatologie der Universität Lübeck. Das war schon sehr spannend. Und was uns dort limitiert hat, ist, dass diese Klinik so ein bisschen abgelegen im Wald liegt. Und wenn die Patienten intensivstationspflichtig wurden oder schwer nierenkrank wurden, dann mussten wir sie in die Uni Lübeck verlegen. Dann waren sie erstmal aus unseren Augen weg. Ich war während der Facharztausbildung aber auch mehrfach in die Uni Lübeck gewechselt sozusagen und habe dort auch Nephrologie gemacht, habe auch Transplantationsambulanz gemacht, weil ich konnte ja mit Immunsuppressiva umgehen. Und habe da so ein bisschen Blut geleckt. Erstens, weil ich schade fand, dass wir die Patienten immer verlassen mussten, wenn es in der Niere brenzlig wurde. Und zweitens, weil ich die Nierentransplantation zum Beispiel auch immunologisch total spannend fand und hatte eigentlich immer gedacht, ich würde gerne auch noch die Nephrologie lernen. Aber das ging in Lübeck praktisch nicht, weil es sich nicht gehörte, dass man Professor Groß die Mitarbeiter, auch die wissenschaftlich aktiv waren, ausspannte. Und dann sozusagen konnte man nicht aus politischen Gründen nicht so einfach in die Nephrologie wechseln. Das heißt, den heiligen Gral der Dialyse durfte ich dort nicht lernen. Und dann habe ich eben die Chance ergriffen, als mein Mann nach Hannover ging, mich einfach in der Nephrologie zu bewerben. Und durch diese internationalen Studien, von denen ich zwei ja auch geleitet habe, war ich halt schon so ein bisschen bekannt in der Republik, weil viele Zentren uns ja auch Patienten geschickt haben in diese Studien, unter anderem die MHH. Und so kannte Professor Koch mich noch oder schon. Und ich war sein letzter Schüler, den er eingestellt hat, bevor er dann emeritiert wurde. Und so passte das eigentlich ganz gut. Die Rheumatologie an der MHH hatte einfach einen anderen Schwerpunkt. Den fand ich persönlich jetzt für mich nicht so interessant. Und so war das für mich eine einmalige Chance, einfach in die Nephrologie zu rutschen. Und die Vaskulitis, habe ich gedacht, kann man von rechts rum und von links rum, also von rheumatologischer oder nephrologischer Seite angucken. Und das hat sich eben auch gut so bewahrheitet.
Ja, das finde ich eigentlich so spannend, dass Sie diese zwei Fachgebiete abdecken. Ich finde auch die Nephro eben so spannend, weil sie eben zu dem herausfordernden Fachgebiet der Rheumatologie doch da guten Kontakt hat, also vor allem natürlich eben bei den Vaskulitiden. Und ich konnte dann zum Glück in Mannheim auch verschiedene Fachgebiete sehen und halt viel Vaskulitiden mit schwerstem Befall. Das ist ja immer sehr eindrücklich, diese Erkrankung in ihrem Vollbild zu sehen. Jungen oder angehenden Nephrologinnen, die sich eben besonders für diese Schnittmenge interessieren, würden Sie denen auch empfehlen, noch eine Weiterbildung Rheumatologie zu machen? Oder schafft man das heutzutage überhaupt noch, zwei Facharztbezeichnungen zu erlangen? Oder wie bildet man eben im Bereich der Vaskulitiden eine besondere Expertise aus?
Also man muss sagen, es gibt mehrere Methoden. Also man muss nicht Rheumatologe werden als Nephrologe, um mit Vaskulitis umgehen zu können. Das würde ich sagen, ist nicht zwingend notwendig. Es gibt ja heutzutage viel mehr Foren, Vorträge, Kurse, als es zu meiner Zeit gab. Ja, also zu meiner Zeit guckte man ins Buch und hoffte, dass man gute Lehrer hatte. Da fuhr man nicht weg auf irgendeinen Kurs, da gab es keine Kurse. Ja, heute gibt es Ultraschallkurse und es gibt ganze Vaskulitis-Kurse, ja, international, national. Also da gibt es viel mehr Möglichkeiten, sich auch spezifisch, wenn man sich dafür interessiert, fortzubilden. Man muss sagen, beide Fachgebiete sind mittlerweile so tief geworden, dass es, glaube ich, nicht so einfach ist. Und ich finde das auch immer wieder im täglichen Alltag eine Herausforderung, auf beiden Fachgebieten komplett fit zu bleiben und so ein bisschen oberhalb der Wasserlinie zu schwimmen. Seit ich Rheumatologie begonnen habe, gibt es jetzt mindestens 20 verschiedene Biologika. Die muss man ja alle irgendwie auf der Reihe haben. Wann setze ich was ein und was sind die Nebenwirkungen von was? Und letztendlich ist es in der Nephrologie ja ähnlich. Wir haben neue Immunsuppressiva, wir haben SGLT2-Hemmer, wir haben Mineralocorticoid-Antagonisten. Also es tut sich viel. Und auf beiden Gebieten fit zu bleiben und vielleicht auch wissenschaftlich oder in Fachgesellschaften mitzuarbeiten, das ist tatsächlich extrem zeitaufwendig. Und das ist nichts, was ich jetzt so als Generalkonzept raten würde. Bei mir war das so ein bisschen aus der Situation herausgeboren. Ich bin ja in einer Generation groß geworden, wo es einfach keine Stellen gab. Ja, wo man froh war, wenn man eine Stelle hatte. Und heute kann man sich das ein bisschen mehr aussuchen und man kann Vaskulitis-Expertise sicherlich ausbilden, indem man eins der Fächer gut macht. Und wenn man in so einer Abteilung arbeitet wie bei mir, wo es eben beide Fachgebiete vertreten sind, dann kriegt man, denke ich, auch genügend vom anderen Fachgebiet mit, ohne dass man zwingend diesen Facharzt noch machen muss. Also ich würde eigentlich nicht unbedingt dazu raten, beide Fachärzte zu machen. Ich habe jetzt einen Mitarbeiter, der möchte das gerne. Das ist auch einer, der sehr irrsinnig schnell lernt, ein schnelles Auffassungsvermögen hat. Aber ich sage allen, also es ist schon auch harte Arbeit, überall mit den Neuigkeiten so mitzukommen.
Jetzt hast du ja auch noch dazu Leitungsaufgaben. Du bist immer noch eine von relativ wenigen Chefärztinnen, die in der Nephrologie, die es überhaupt gibt, sage ich jetzt mal, bist da in Offenbach. Und jetzt gibt es ja schon eine Reihe so von pessimistischen Stimmen, die dann jetzt auch sagen, naja, jetzt auch mit den jüngeren Generationen, YZ, die wollen zum Teil auch Frauen gar nicht in Führungspositionen kommen. Siehst du das in deinem Kontakt zum Nachwuchs von jungen Kolleginnen und Kollegen auch so? Und die andere Frage, was kannst du vielleicht Spannendes berichten, wo du sagen würdest, Mensch, Frauen, Kolleginnen, das müsst ihr euch doch motivieren, genau in so eine Position eigentlich zu kommen.
Ja, also es gibt sicherlich mehrere Aspekte zu der Frage. Das eine ist, ist natürlich nicht mit einer 35- oder 40-Stunden-Woche getan. Das muss man einfach vorher wissen. Es kommt das ein oder andere Unvorhergesehene, es kommen irgendwelche administrativen oder auch personalrechtlichen Aufgaben auf einen zu, die hat man vielleicht vorher auch gar nicht so gelernt, obwohl es auch heute viel mehr Mentoring und so Ausbildungskurse im Management gibt, als es früher gab. also das eine oder andere kann man lernen, aber es ist halt gerade als Anfänger doch auch zeitaufwendig, mit diesen Aufgaben umzugehen. Aber in der Regel hat man eben heute auch vielleicht ein paar mehr Hilfestellungen, zum Beispiel durch Mentoring, durch Coaching-Kurse zum Beispiel. Also da kann man einiges sicherlich lernen und strukturiert lernen, sodass man sich nicht so viel Zeit ans Bein bindet. Was ich nicht unbedingt vorteilhaft finde, ist tatsächlich zwei Institute zu leiten, die komplett unterschiedliche Strukturen haben, unterschiedliche Personalkörper, unterschiedliche IT, unterschiedliche Ansprechpartner. Also eine Krankenhausabteilung und ein ambulantes Zentrum, das ist schon auch nochmal ein zusätzliches Gepäck. Das konnte man früher machen, als es noch nicht so viel QM gab und noch nicht so viel IT. Und da war, wo es sozusagen nicht so viel Dokumentation, das ist heute ein Zeitfresser. Und wenn man das mal zwei macht, ist das eigentlich was, was fast nicht mehr machbar ist, wenn man das ordentlich machen will. Also das ist vielleicht kein Modell, was ganz langfristig halten wird, dass man als Krankenhausleiter noch ein ambulantes Zentrum leitet, in dem man auch noch Hand anlegt. Das muss man sicherlich sauber strukturieren, dass man sagt, man ist Ratgeber, man ist Mentor, man ist da und steht zur Verfügung, aber ich muss jetzt nicht die Quartalsarztbriefe zwingend schreiben. Ja, das muss man gut organisieren, sowas. Zum anderen muss man sagen, früher war es so, dass man in solche Positionen eigentlich nur kam, wenn man habilitiert war. Das wissenschaftliche Arbeiten ist vielleicht im Zuge des größeren Augenmerks auf die Work-Life-Balance zum einen und zum anderen auf die Tatsache, dass es halt Stellen wie Sand am Meer gibt und die Promotion oder Habilitation, die früher ein Qualifikationskriterium war, die ist einfach nicht mehr zwingend erforderlich, sodass es einfach diesen Druck, sowas zu machen, der ist einfach vielleicht heutzutage kleiner. Wir haben relativ viele nicht promovierte Mitarbeiter, die gute Mediziner werden. Aber ich glaube, für eine Leitungsposition, gerade in so Fachgebieten, wo man viel gelesen haben muss, wo man Erfahrung sammeln muss, wo man mit der wissenschaftlichen Literatur auch umgehen muss, weil wir haben, glaube ich, das seht ihr genauso, viele Patienten mit irgendwie unklaren Symptomen. Da weiß man nicht gleich, wie das zusammenpasst. Da muss man eben auch sehen, wie man mit wissenschaftlicher Literatur umgeht. Und sowas lernt man halt gut, wenn man selber wissenschaftlich gearbeitet hat. Ich denke nach wie vor, dass eine wissenschaftliche Vorarbeit einen besser vorbereitet auf so eine Leitungsposition. Und das ist sicherlich auch heute noch ein gewisses Auswahlkriterium, zumindest, dass man promoviert sein sollte, wenn man eine solche Position anstrebt als leitender Oberarzt oder als Chefarzt.
Und so die positiven Sachen oder was Sie quasi jeden Tag begeistert, dass Sie diese Leitungsfunktion haben. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen?
Ich glaube, man muss Spaß dran haben. Man muss Spaß dran haben zu unterrichten. Das habe ich ausgesprochen. Ja, also man muss seine Mitarbeiter motivieren können. Es freut einen, wenn man eben Patienten helfen kann, wenn man Diagnosen erhärten kann, wenn man therapeutisch erfolgreich ist. Und das ist ein Funke, der muss überspringen. Und ich glaube, das ist was, was ich gerne mache und was ich vielleicht auch ganz gut kann, dass dieser Spaß daran, Menschen zu helfen, den Erfolg zu sehen, wie es den Patienten besser geht, wie man Diagnosen rausfindet bei Menschen. Wir kriegen ja relativ viele zur zweiten oder dritten Meinung. Und wenn man dann rausfindet, was verkehrt läuft und das irgendwie begradigen kann oder behandeln kann, dann ist das einfach ein wunderschönes Erlebnis, und das mit den jungen Kollegen zu teilen und sie auf so einen Weg zu führen, das macht einfach Spaß. Ja, gerade wenn man ein Team hat, was mitzieht, wo man sich gegenseitig unterstützt, sowas ist toll. Und ich habe hier so ein Team, und das hält einen auch aufrecht sozusagen, bei, wenn es mal viel Arbeit ist oder wenn es mal ungemütliche Arbeit ist, dann kann man sich auch sagen, wir sind ein Team und wir ziehen das irgendwie zusammen durch, und das ist toll.
Ja, das haben Sie sehr schön beschrieben. Das kann ich mir vorstellen, dass man aus dem Erfolg und dem, ja, vor allem auch dem gemeinsamen Erfolg sehr viel ziehen kann für sich.
Also wir sind ein Lehrkrankenhaus natürlich, aber keine Uniklinik. Nichtsdestotrotz habe ich einige Mitarbeiter, die schreiben Kasuistiken, die schreiben mit mir Übersichtsartikel. Ich habe jetzt einen Mitarbeiter, der hat zum Beispiel die Covid-Dialysen hier geleitet. Wir haben hier eine zentralisierte Covid-Dialyse gemacht, als es noch keine Impfung gab, für 8 Dialysezentren in Rhein-Main-Gebiet. Die hat er immer visitiert. Er hat bei der Gelegenheit leider auch Covid bekommen, auch mit einem schwierigen Verlauf. und hat dann gesagt, er ist nicht promoviert, ich möchte gerne promovieren und ich möchte gerne über ein Covid-Thema promovieren. Und dann habe ich mich halt hingesetzt. Ich hatte von einem Patienten eine großzügige Spende, der hat reich geerbt und hat eine großzügige Spende bekommen, weil das ein dankbarer Patient war, der nach einem meiner Vaskulitis-Therapie-Schemata behandelt wurde und stolz war sozusagen, dass er eine Therapie von seiner behandelten Ärztin beschrieben sozusagen durchgemacht hat. Und der hat uns Geld gespendet und dann haben wir eine Investigator-Initiated Trial gemacht und darüber haben wir jetzt zwei wissenschaftliche Paper gemacht, auch international, und jetzt kann der Kollege seine Doktorarbeit einreichen. Also das ist sowas richtig Schönes und was Handfestes, was also unseren Dialysepatienten auch wieder zugutekommt. Das war eine total klasse Sache und da hat die ganze Abteilung irgendwie mitgefiebert mit so einer Revision. Alle waren im Urlaub, wir hatten 8 Tage Zeit. Wie kriegt man das jetzt zustande? Alle waren irgendwo auf der Welt, nur ich war hier und wir haben das dann versucht zu koordinieren, dass wir in diesen 8 Tagen dieses Paper wieder auf den Weg kriegen. Also wir machen auch solche Sachen und das spornt natürlich unheimlich an, wenn man sieht, man kann das auch immer noch, auch wenn man jetzt nicht in der Uniklinik ist. Das ist jetzt keine Rocket Science, aber immerhin ein gut publiziertes Paper geworden gerade.
Ja, ja, das hört sich großartig an. Und ich meine, jetzt haben Sie natürlich Wissenschaft gemacht. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen quasi so ganz praktisch berichten, wie Sie persönlich das gemanagt haben, Familie, Beruf und eben eine Professur zu vereinbaren. Vielleicht gibt es ja für junge Ärztinnen auch so einzelne Tipps, die Ihnen vielleicht einfallen.
Also ich glaube, wenn man wirklich Wissenschaft machen will, dann braucht man dafür irgendwie einen gewissen Freiraum. Man kann nicht, also so eine 20-Uhr-Wissenschaft, das funktioniert nur sehr begrenzt, sondern man muss gucken, dass man irgendwie an Drittmittel kommt, die einen vom klinischen Alltag irgendwie freistellen. Ich habe ein Habilitationsstipendium gehabt, wo ich praktisch 3 Jahre lang mein Geld mitgebracht habe und in der Zeit nur Ambulanz gemacht habe in der MHH im Wesentlichen. Und hätte ich das nicht gehabt, wäre das nicht gegangen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, wenn man Kinder hat, und ich wollte immer Kinder haben, das war für mich vorrangig, ich bin eigentlich mehr aus Zufall habilitiert, sage ich immer, dann muss man sich einfach gut organisieren und dann gehört ein Partner dazu, der das auch mitträgt. Also mein Mann hat ganz viel für unsere Kinder gemacht. Der hat auch mal ein Jahr sich frei gemacht und gar nicht gearbeitet und hat sich, als wir hier nach Offenbach kamen, um die Kinder gekümmert. Sonst wäre das einfach nicht gegangen. Und das ist leider auch was wahrscheinlich meistens auch nicht mit Kindertagesstätte zu lösen ist. Also wir haben immer eine Kinderfrau zu Hause gehabt, die haben wir teuer bezahlt, haben entsprechend wenig verdient. Aber das ist, sie können, wenn sie Wissenschaft machen und dann fahren sie mal zu irgendeinem Meeting, halten irgendwo einen Vortrag oder es dauert doch mal länger. Sowas kriegt man meistens nicht mit Kindergartenschließzeiten hin. Auch wenn die Kinderbetreuungsmöglichkeiten mittlerweile ein bisschen besser geworden sind. Aber ich glaube, man muss immer noch ein bisschen wissen, wenn ich Wissenschaft machen will, dann brauche ich einen Partner, der einen unterstützt, also in seinem wissenschaftlichen Fortkommen und auch in der Kinderbetreuung oder Eltern oder, also irgendwie braucht man Third Party sozusagen neben der Kindertagesstätte, sonst wird das, glaube ich, nicht. Sonst kommen die Kinder auch zu kurz. Und wir haben immer, also nicht viel aufs Geld geachtet. Wenn ich irgendwo einen Vortrag hatte, wo es spannend war, dann habe ich die Kinder auch mitgenommen. Also die Kinder waren mit mir in den USA, die Kinder waren mit mir, oder ein Kind zumindest, in St. Petersburg und wir sind in Europa auch manchmal einfach dann zu viert losgefahren. Dann kostet das zwar Geld, aber dann haben wir so ein bisschen unseren Spaß gehabt, auch als Familie.
Das ist ja schon der Aspekt Freizeitgestaltung, den wir immer gerne auch mal einflechten. Das hast du aber schon in Abriss gegeben, dass eigentlich nicht viel Freizeit übrig sein kann. Aber die Frage wäre trotzdem, was machst du denn gern, wenn du tatsächlich die Tür hinter dir zugemacht hast?
Also wir machen alle ein bisschen Musik zu Hause. Und unsere Kinder haben beide Geige spielen gelernt. Die Große spielt auch nach wie vor in dem einen oder anderen Orchester mit. Und ich habe früher unsere Kinder begleitet auf dem Klavier. Ich spiele Klavier, mein Mann auch. Und wir haben uns zum Beispiel, als wir nach Offenbach kamen, unseren Ehetraum erfüllt, uns einen kleinen Flügel anzuschaffen. Also mein Mann hat auch noch regelmäßig Klavierunterricht. Ich schaffe das im Moment nicht mit dem regelmäßigen Klavierunterricht. Aber also wir haben mit den Kindern zusammen viel Musik gemacht. Mein Mann und ich spielen Tennis zusammen. Und jetzt sind unsere Kinder ja schon aus dem Haus. Wir versuchen uns also wirklich auch gemeinsam so ein bisschen unsere Freiräume zu suchen. Wir fahren gerne Fahrrad. Ich fahre, wenn ich kann, die 10 oder 11 Kilometer in die Klinik mit dem Fahrrad. Wenn wir können, segeln wir ein bisschen. Wir wandern gerne, also wir finden schon immer irgendwie zusammen, aber es ist eben schön, wenn man Hobbys hat, die man so ein bisschen miteinander teilen kann. Und zum Teil eben auch mit den Kindern teilen kann. Wir planen also für nächstes Jahr vielleicht mit unserer großen Tochter und ihrem Freund mal zusammen segeln zu gehen, um einfach immer so im Kontakt zu bleiben, auch wo die Kinder jetzt, also die Große ist fast fertig mit dem Studium, die Kleine ist noch mittendrin. Und dass wir gucken, dass wir immer wieder uns als Familie auch treffen und gucken, wie wir so alle Interessen unter einen Hut bringen.
Ja. Ja, danke für die persönlichen Einblicke. Und jetzt wollen wir uns den Vaskulitiden widmen und mehr über die Erscheinungsbilder der Vaskulitis der Niere erfahren und auch mehr über die Überwachung, das Management dieser Erkrankung. Frau Professor de Groot, nehmen Sie uns doch bitte einmal in so ein kleines Gefäß der Niere mit, in dem eine Vaskulitis tobt. Was passiert da genau und welche Erscheinungsformen bzw. welche Symptome resultieren daraus?
Ja, ich sag, die Niere ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein spezialisiertes Gefäß. Und das, was sich pathophysiologisch abspielt, das können wir am besten in der Niere nachvollziehen, weil wir da eine Nierenbiopsie machen können und nachgucken können, sozusagen, was passiert. Und so ist ja auch ein großer Teil der Pathophysiologie entdeckt und entwickelt worden, muss man sagen. Aber wahrscheinlich, oder man muss davon ausgehen, dass das in allen anderen Gefäßprovinzen auch passiert. Die ankerassoziierten Vaskulitiden sind Kleingefäßvaskulitiden. Das heißt, sie können im Prinzip alle kleinen Gefäßbetten im Körper betreffen, vornehmlich die Lunge im Sinne einer Kapillaritis, ja, im Sinne einer alveolären Hämorrhagie oder auch entzündlichen Infiltraten. Die Niere, die im Grunde genommen auch nichts anderes ist als eine spezialisierte Kapillare, und die Kapillaritis der Niere ist eben die nekrotisierende Glomerulonephritis. Aber letztendlich kann das auch an der Haut passieren. Da sehen wir ja auch die Hautvaskulitis oder in der Sklera im Sinne einer Episkleritis oder an den kleinen perineuralen Nerven. Das erklärt dann die Polyneuropathie, die wir häufig bekommen. Also im Prinzip kann in jedem kleinen Gefäßbett die Vaskulitis ihre Manifestation haben. Und warum sie bei dem einen Patienten das eine Organ befällt und beim anderen Patienten ein anderes Organ oder mehrere andere Organe, das wissen wir nicht ganz genau, ehrlicherweise. Was passiert, oder die Treiber der Vaskulitis, sind die neutrophilen Granulozyten. Die werden durch ein äußeres Ereignis, was wir nicht gut charakterisiert haben, entweder ein Infekt, oder ein Infekt ist häufig der Trigger sozusagen, aktiviert. Sie exprimieren dann die Anker-Zielantigene auf der Zelloberfläche. Wenn Ankers dann kommen und da andocken, dann degranuliert der neutrophile Granulozyt, schüttet seine lysosomalen Enzyme aus. Und wenn das in einem kleinen Gefäß passiert, wo sozusagen das Lumen des Gefäßes durch ein oder zwei oder drei Granulozyten schon ausgefüllt ist, dann kann man sich vorstellen, dass der Kontakt zum Endothel rein geografisch sozusagen ganz nah ist, und dann wird durch diese lysosomalen Proteasen das Endothel angedaut, werden Entzündungszellen angelockt und dann entsteht eben eine Entzündung. Diese Hypothese ist eigentlich gut bewiesen, das ist aber sicherlich nicht der einzige Mechanismus. Wir wissen mittlerweile, dass Komplement aus dem alternativen Komplement-Pathway auch eine Rolle spielt. Komplementspaltprodukte können sozusagen die Aktivierung der neutrophilen Granulozyten anfeuern und unterhalten. Und wir wissen, dass wenn die neutrophilen Granulozyten sozusagen sterben in Erfüllung ihrer inflammatorischen Aufgabe, dass sie dann Chromatinnetze auswerfen aus ihrer Zelle, die schleusen sie praktisch aus. Und diese Chromatinnetze aus diesen sterbenden Neutrophilen, diesen Vorgang nennt man Nettose, also Neutrophil Extracellular Traps, diese Netze, die fangen sozusagen auch Autoantigene ein und präsentieren die dem Immunsystem. Das heißt, in diesen Netzen, in diesen Chromatinnetzen, findet man dann Myeloperoxidase oder Proteinase 3. Und auch dieser Mechanismus unterhält wahrscheinlich die Inflammation. Man kann im Laborexperiment das nachstellen und kann diese Netze verdauen mit einer DNase. Und dann entsteht im Tiermodell auch keine nekrotisierende Glomerulonephritis. Also das kann man im Tiermodell ganz gut machen. Wir haben im Moment noch kein Präparat, was wir einem Menschen geben können, um diese Netze sozusagen zu spalten und diesen Entzündungsstimulus zu unterbinden. Aber wir haben ja für das Komplement mittlerweile mehrere Antikörper auf dem Markt oder in der Pipeline. Einer hat jetzt die Marktreife erreicht, ein C5a-Rezeptor-Antagonist. Das ist ein kleines Molekül, das kann man schlucken und damit kann man möglicherweise einen Teil dieses entzündlichen Pathways unterbinden. Wir benutzen dieses Medikament, um Cortison einzusparen. Wir benutzen es im Moment noch nicht als alleiniges Immunsuppressivum, um die Erkrankung in den Griff zu kriegen, sondern wir benutzen es in Kombination mit herkömmlichen Induktionsimmunsuppressiva. Aber das ist eine schöne Entwicklung von einem Pathogenesemodell in vitro und im Tier zu einer Applikation im Menschen. Und das ist das Schöne, sowas miterleben und begleiten zu können, wie so ein von einer pathophysiologischen Idee zu einem pathophysiologischen Konzept, zu einem Medikament in die klinische Umsetzung sowas zu bringen, das ist eine schöne Sache.
Du hast schon gesagt, also alle Gefäße, das heißt im Klartext, ich meine, wir sehen als Nephrologinnen und Nephrologen viele glomeruläre Beteiligungen, ohne genau zu verstehen, warum das es da ausgerechnet genauso wie in der Lunge so häufig ist. Aber es ist ein Kolibri. Also im Prinzip, ich sage jetzt mal, gerade in der Rheumatologie kommen dann auch die Leute noch eher vor, die eher isolierte Läsionen von Neuronen haben, die mal einen Myokardinfarkt kriegen oder eine Darmnekrose und ähnliche Dinge.
Ja, genau. Also jeder, sowohl der Rheumatologe als auch der Nephrologe, ist eigentlich gehalten, mal kurz anamnestisch alle Orte, an denen bekanntermaßen Vaskulitis entstehen kann, abzuscreenen. Das heißt, der Patient wird gefragt, haben Sie Arthralgien, haben Sie Gelenkschwellungen? Meistens sind es nur wandernde Arthralgien. Damit kommt er ja dann zum Rheumatologen. Haben Sie Nachtschweiß, haben Sie Nasenbluten? Ja, haben Sie Mittelohrentzündung? Haben Sie Nasennebenhöhlenentzündung? Haben Sie Augenentzündung? Dann gibt es eine neurologische Untersuchung erstmal durch den Rheumatologen oder Nephrologen. Das kann ja im Prinzip jeder machen. Und es ist auch erstmal egal, ob das der Rheumatologe oder Nephrologe macht. Man muss halt wissen, ne, wo sind die Prädilektionsstellen. Haben Sie immer wieder antibiotikaresistente Entzündungen in der Lunge gehabt zum Beispiel? Ja, Pneumonien, die als infektiöse Pneumonie eingeordnet wurden, diese aber nicht darstellen, sondern in Wirklichkeit der Vaskulitis zugeordnet werden müssen. Und stolpern Sie über eigenen Füße, haben Sie Lähmung, haben Sie Taubheitsgefühl. Es gibt Patienten, die haben Tetraparesen, die landen erstmal bei den Neurologen. Man muss also sehr wachsam sein, auch in den Nachbarfachgebieten. Ja, also wenn die Neurologen zum Konsil sagen, also die sind ja mittlerweile auch sehr geübt, die sagen dann, wir haben hier eine unklare Polyneuropathie, dann kommen wir eben und gucken uns diese Patienten an. Also man muss sehr wachsam sein und man muss eben, egal ob man als Rheumatologe oder Nephrologe anguckt, den Patienten weit über sein eigenes Fachgebiet hinaus gucken. Aber wenn man einmal die Manifestationen kennt, dann ist es nicht so schwierig, erstmal zu erfragen und ein Set von Basisuntersuchungen zu machen. Dazu gehört das Urinsediment, dazu gehört der Röntgenthorax, dazu gehört ein Ultraschall vom Bauch, dazu gehört eine neurologische Untersuchung und gegebenenfalls auch eine augenärztliche und HNO-Untersuchung, die man oder fachneurologisch dann vom Neurologen, die man dann eben noch anschließen muss. Also man kann jetzt nicht sagen oder sollte nicht sagen, ich kümmere mich jetzt um die Niere und der Rest ist egal, das geht nicht. Egal, von welcher Seite man das aufzieht.
Und wenn du jetzt den Verdachtsfall hast, was sind die so die Kerndinge, die, du hast jetzt schon ein paar genannt, wie du sozusagen die Diagnose sicherst oder dann auch die Abgrenzung. Das ist ja so eine Herausforderung in der Pneumologie, sage ich jetzt mal, die Lungenentzündung, die halt nicht anspricht. Wie gehst du da konkret vor? Auf was guckst du mit deiner Erfahrung?
Also wir haben es ja heutzutage gut, weil die Ankerdiagnostik ist im ELISA relativ gut standardisiert und relativ schnell verfügbar. Man muss sich mal in die 80er Jahre zurückversetzen, wo es keine Ankers gab. Da war das eine echte Odyssee für die Patienten. Da ist man darauf angewiesen, im Grunde genommen den Beweis der Vaskulitis durch eine Biopsie zu führen. Das ist auch heute immer noch der Goldstandard. Das ist in der Nierenbiopsie einfach, weil wir da praktisch eine Trefferquote von annähernd 100% haben. Das ist in allen anderen Organen viel schwieriger. Eine HNO-Biopsie ist so klein, dass man da zwar nekrotisierende Entzündung sehen kann, manchmal auch kleine Granulom-Andeutungen, aber eine Vaskulitis sieht man in der Lunge selten, in dem HNO-Bereich selten, Entschuldigung, in der Lunge sieht man es auch nicht so häufig, weil das, was man bronchoskopisch an Material gewinnen kann, in der Regel wenig ist. Das reicht für eine umfassende Histologie eigentlich nicht. Wenn eine alveoläre Hämorrhagie da ist, dann sehe ich das in der BAL sehr wohl, ja. Aber wenn ich in der Niere nichts habe, weil das Urinsediment unauffällig und die Nierenfunktion normal ist und ich möchte eine Biopsie aus der Lunge nehmen, dann muss ich schon zur Wedge-Resection schreiten. Und das ist dann schon ein ungleich größerer Eingriff, als wenn ich eine Nierenbiopsie mache. Und deswegen sind wir Nephrologen so privilegiert, weil wir am besten sozusagen diese histologische Sicherung herbeiführen können. Wenn ich eine Polyneuropathie habe, müsste ich eigentlich eine Muskelnervenbiopsie machen. Das ist ein sehr aufwendiges Unterfangen. Und auch die Biopsie muss man an ein Spezialinstitut schicken. Auch das ist viel aufwendiger, als wenn ich eine Nierenbiopsie mache. Ja, deswegen sind wir immer dankbar, wenn eine Nierenbeteiligung da ist, weil dann die Biopsie oder die histologische Sicherung einfach ist. Wenn keine Nierenbeteiligung da ist, dann muss man eben versuchen, wie man entsprechend anders das histologisch sichern kann. Das Einfachste danach ist die Haut. Die Vaskulitis aus der Haut ist einfach zu sichern und dann kommt HNO und Lunge und danach wird es relativ schwierig. Wir haben die Ankers. Wir dürfen mit Anker ELISA und einer entsprechenden Klinik, wenn der Verdacht sehr weitgehend ist, auch ohne eine Histologie, oft kriegt man die ja dann nicht zwingend, dann auch eine Therapie anfangen. Ja, die Histologie ist zwar der Goldstandard, aber es gelingt nicht in 100% der Fälle, eine beweisende Histologie zu erlangen. Und dann muss man eben sagen, wenn die Klinik passt und der Anker da ist und bestimmte Differentialdiagnosen ausgeschlossen sind, man muss sicherlich weitgehend Infekt ausschließen. Man muss Blutkulturen machen, man muss Urinkulturen machen, man muss gegebenenfalls auch ein TEE machen. Ja, also eine Endokarditis kann auch man Proteinase 3 Anker machen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich lege alle Symptome zusammen, habe einen Anker und bums, da habe ich die Ankervaskulitis. Wenn ich keine Histologie habe, muss ich insbesondere dann eine sehr sorgfältige Ausschlussdiagnostik machen. Dazu gehört immer ein Malignom zu gucken, weil die halt auch B-Symptomatik machen, zumindest wenn lange keine Vorsorgeuntersuchungen sind, entsprechende Vorsorgeuntersuchungen, Gastrokolo, Frauenarzt, Urologe. Das kann schon manchmal umfangreich sein. Ja? Und man muss einen Infekt ausschließen. Denn sonst stehe ich mit meiner Immunsuppression relativ schnell mit dem Rücken an der Wand, wenn ich irgendeinen Infekt übersehen habe.
Wenn man jetzt so den Fall nimmt, also hat dann, glaube ich, jeder von uns schon erlebt, die kommen dann ja auch manchmal Freitagnachmittag über die Notaufnahme, Patient, dem geht's richtig schlecht. Ich habe schon den Verdacht, der wird mir irgendwie in meine Nephro gelegt von der Notaufnahme, die nicht so genau wussten, die Kollegen, was da jetzt los ist. Was mache ich noch am Freitagabend? Und also jetzt für die auch die jüngeren Kolleginnen, die uns zuhören, was mache ich da noch am Freitagabend und wie schnell muss ich die Therapie einleiten? Weil das ist ja immer so der nephrologische Notfall.
Absolut. Genau. Wir haben jetzt noch nicht gesagt, wie hoch das Kreatinin ist. Also, je schlechter der Patient dran ist, desto wichtiger ist es, dass ich ihm irgendwie übers Wochenende helfe. Das ist ja gar keine Frage. Und was einen dann natürlich leitet, ist Infektausschluss. Man kann erstmal alles abnehmen, wegschicken. Dann ist das schon mal sozusagen getan. Man kann die Autoantikörper abnehmen. Die kriegt man, wenn man Glück hat, noch am selben Tag. Wenn man Pech hat, auch nicht. Und dann habe ich ja immer noch das EKG des Nephrologen, nämlich das Urinsediment. Das muss ich mir am Freitagnachmittag angucken. Also ich muss einen Röntgenthorax haben, ich muss einen Ultraschall vom Bauch haben und ich muss das Urinsediment angeguckt haben. Und wenn der nephritisches Sediment hat und hatte gestern noch ein Kreatinin von 2 und heute ist es schon 3,5, dann muss ich mit dem Verdacht auch behandeln. Ich meine, der kann ja auch, ich sag mal, eine Anti-GBM-Erkrankung haben. Zum Beispiel. Auch die, da kommt es fast noch mehr auf den Tag drauf an, auf jeden Tag drauf an, den ich behandle. Das heißt, das Minimum, was ich machen muss, ist Urinsediment. Und wenn das nephritisch ist, dann geben wir hochdosiert Kortikosteroide übers Wochenende. Damit kriegen Sie fast jeden Patienten übers Wochenende. Dann kriegt er eben 3 Tage hintereinander, je nach Körpergewicht, 250 oder 500 Milligramm Methylprednison IV. Und wenn er jetzt eine alveoläre Hämorrhagie hätte oder ich hätte nur den kleinsten Sorge, dass er auch ein Goodpasture-Syndrom haben könnte, dann würde ich den auch plasmapherieren. Und dann können Sie ja sehen, was Sie bis Montag bekommen haben. Es ist Anker-positiv und fällt das Kreatinin schon wieder, dann hören Sie die Plasmapherese wieder auf. Ist es doch der Anti-GBM-Antikörper, dann wäre die Plasmapherese ja erstmal die Therapie der Wahl. Aber Sie machen nichts verkehrt, wenn Sie im Notfall bei einer schnell schlechter werdenden Niere mit nephritischem Sediment zusammengenommen, also einer rapid-progressiven Glomerulonephritis, wenn Sie da Kortikosteroide und auch gegebenenfalls Plasmapherese machen. Denn für die Anti-GBM-Erkrankung ist das nierenfunktionsrettend und für die Ankervaskulitis ist es kurzfristig nicht schädlich, aber vielleicht auch nicht so gewinnbringend, wie wir früher gedacht haben.
Ja, genau. Super. Und dann, wenn man dann weitergeht in der Behandlung, eine Diskussion, die wir NephrologInnen ja scheinbar nie müde werden zu führen, ist, welche Therapie geben wir nun welchen dieser PatientInnen? Deshalb habe ich heute zwei Fälle mitgebracht und vielleicht können Sie uns ein bisschen dazu was erläutern, welche Therapie Sie einleiten würden. Ich nenne mal die zwei Fälle. Okay. Beginnen würde ich mit einer 70-jährigen Patientin, die hat ein moderates Krankheitsgefühl, hat 2 bis 3 Kilogramm an Gewicht, so in den letzten 4 Wochen verloren, ist MPO-positiv und hat eine rapid-progressive Glomerulonephritis, auch mit einer direkten Dialysepflichtigkeit und hat kein pulmorenales Syndrom. Wie würden Sie hier behandeln?
Die Lunge hat nichts, ne, sozusagen. Okay. Also wir haben, sie ist zwar 70 und wir haben jetzt keine Nierenbiopsie, das ist ein bisschen schade. Prinzipiell haben wir die Chance, sie nochmal von der Dialyse wegzukriegen. Das heißt, man würde ihr sicherlich kurzfristig auch erstmal noch eine richtige Induktionstherapie kriegen mit dem Ziel, sie innerhalb der nächsten 3 Monate von der Dialyse wegzukriegen. Denn wenn sie eine RPGN hat, dann ist in kurzer Zeit die Nierenfunktion schlechter geworden und alles, was kurzfristig akut passiert, ist potenziell auch reversibel im Sinne von spricht am besten auf Immunsuppression an. Insofern würde ich der jetzt sicherlich eine Induktionstherapie geben. Sie könnten ihr Rituximab geben. Ich würde ihr wahrscheinlich Cyclophosphamid mitgeben, weil man da sehr schön nach Nierenfunktion auch die Dosis absenken kann. Das haben wir ja damals in dieser Cyclops-Studie auch beschrieben, mit welchem Kreatinin oder eben in diesem Fall Dialysepflichtigkeit, dass wir dafür die Dosis reduzieren und auch fürs Alter die Dosis reduzieren. Das heißt, sie würde relativ moderate Stößchen kriegen. Wahrscheinlich kommt das noch, wenn man es ausrechnet, so auf 500 Milligramm oder 600 Milligramm pro Endoxanstoß raus. Und dann kann man gucken, das macht man für 3 Monate. Und wenn die Nierenfunktion dann nicht wiederkommt und sie dialysepflichtig bleibt, dann ist sie sehr wahrscheinlich und sie hat keine anderen schwerwiegenden Organmanifestationen, dann würde man sicherlich die Immunsuppression zügig runterfahren, damit man ihr nicht mehr schadet als nutzt. Letztendlich hätte man da natürlich gerne eine Nierenbiopsie, weil man bei der MPO-Ankervaskulitis weiß, dass zum Zeitpunkt der Diagnosestellung häufig schon relativ viel chronische Schädigung da ist und tubulointerstitielle Fibrose. So dass man natürlich gerne wissen möchte, habe ich eine Chance mit der Immunsuppression oder habe ich zu dem Zeitpunkt, wo ich anfange, schon mindestens 50% tubulointerstitiellen Schaden, dann ist es sicherlich nicht so sehr wahrscheinlich, dass ich eine 70-jährige Dame noch von der Dialyse fernhalte. Also da ist die Histologie nicht nur aus diagnostischen Gründen wichtig, sondern vor allem aus prognostischen Gründen. Denn ich kann ihr sonst vielleicht 3 Monate einer Immunsuppression, die sie auch infektanfällig macht, ersparen, wenn ich schon zu Beginn weiß, dass sie schon sehr viel chronischen Schaden hätte. Aber da Sie ja gesagt haben, RPGN, gehe ich mal davon aus, dass sie akut schlechter geworden ist und sicherlich noch aktive Anteile hat. Und die würde ich auf jeden Fall versuchen, mit einer Immunsuppression anzugehen. Sie dürften der genauso gut Rituximab geben. Bei den PA3-Anker-positiven Patienten laufen die sicher besser unter Rituximab und unter Cyclophosphamid. Für die MPO-Anker-positiven ist es wahrscheinlich als gleichwertig zu betrachten. Und in einem solchen Fall gebe ich ganz gerne Cyclophosphamid mit, weil wenn irgendwas passiert oder wenn ein Infekt antritt, kann ich die Therapie besser unterbrechen. Das kann ich bei Rituximab nicht. Wenn es drin ist, ist drin und dann wirkt es erstmal für 6, 9 oder 12 Monate.
Ja, ich hatte da auch jetzt oder im Zentrum eine Patientin, die hatte allerdings eine PA3 positive Ankervaskulitis, die wurde halt stationär mit Cyclophosphamid eingeleitet, hat jetzt aber nach der 3. Gabe eine Zoster am gesamten Rumpf entwickelt und bis jetzt auch noch keinen Anschein, dass das Kreatinin zurückgeht. Und klar, da kann man jetzt die Therapie einfach aussetzen. Das ist natürlich dann einfacher.
Aber das bringt mich zum guten Punkt. Also was wir auf jeden Fall auch machen müssen, wir haben natürlich keine Zeit zu verlieren. Wir müssen anfangen mit Behandeln. Aber was wir all diesen Patienten ans Herz legen müssen, ist sich eben wirklich impfen zu lassen. Die sind infektgefährdet und die müssen nicht nur gegen Influenza, Pneumokokken, Covid geimpft werden, sondern die müssen auch Shingrix geimpft werden. Klar, jetzt, man hatte ja keine Chance, man musste sie jetzt ja erstmal behandeln. Aber man muss denen wirklich sagen, sobald die Steroide wieder ein bisschen runter sind und sich sozusagen der Cushing-Schwelle nähern, wäre das eine, jetzt muss die 6 Monate warten, wenn sie jetzt schon Zoster hat. Aber in 6 Monaten muss man drauf bestehen, das muss man sich wirklich in die Akte schreiben, dass sie sich gegen Varicella Zoster impfen lässt, damit das eben nicht wiederkommt. Also das ist auch, obliegt auch unserer Fürsorge, dass wir uns um solche Dinge kümmern.
Definitiv.
Knochendichte-Messung, ja, Osteoporose-Prophylaxe neben der allein immunmodulierenden Therapie.
Jetzt haben wir noch einen zweiten Fall kurz dabei. Ein 45-jähriger Mann mit starkem Krankheitsgefühl, ja. 6 bis 8 Kilogramm Gewichtsverlust in den letzten 8 Wochen, auch eine rapid-progressive GN, sehr schlechte Nierenfunktion, aber keine Dialyse, Nachweis von PA3-Antikörpern, also eine GPA und flaue pulmonale Infiltrate im CT und auch vereinzelt tatsächlich Hämoptysen.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also hier haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Der würde wie alle auch erstmal Corticosteroide kriegen, sicherlich auch einen kleinen Puls mit 3x250 oder 500 Milligramm. Dem würde ich jetzt Rituximab geben. Er hat eine hohe Krankheitsaktivität, er ist Proteinase 3 positiv, das heißt, er hat ein hohes Risiko, auch ein Rezidiv zu kriegen. Das sind Patienten, bei denen ganz gut erwiesen ist, dass Rituximab wahrscheinlich die bessere Induktionstherapie ist. Soweit, so gut. Jetzt kann man sich 2 Sachen noch zusätzlich überlegen. Man könnte sich bei dem sicherlich überlegen, auch als Individualtherapie eine Plasmapherese zu machen. Wir haben zwar in der Pexivas-Studie gesehen, dass Plasmapherese in der ganzen Kohorte keinen Benefit hinsichtlich des Erreichens der terminalen Niereninsuffizienz und des Todes gehabt haben. Aber die meisten Patienten waren MPO-Anker-positiv. Es gab keine histologische Sicherung der Erkrankung. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie aktiv die genau in der Niere zum Zeitpunkt des Beginns der Plasmapherese waren. Das ist leider das große Manko dieser Studie. Wenn ich hier daneben stehe und sehe, das ist eine RPGN und habe das auch histologisch schwarz auf weiß, dass wenig chronischer Schaden da ist, dann kann man sicherlich kurzfristig zu Beginn der Therapie im Einzelfall auch Plasmapheresen machen, um einfach sozusagen einmal die Spitze der ganzen Inflammationen und der Ankers da abzuschöpfen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, Sie könnten Steroide durch Avacopan ersetzen, also durch diesen vorhin schon angesprochenen Komplement C5a-Rezeptor-Antagonisten, der möglicherweise gerade bei schlechter Nierenfunktion potenter ist als Steroide, um Nierenfunktion wieder zurückzuerlangen, zumindest innerhalb der ersten 12 Monate der Therapie. Danach haben wir noch keine Daten. Und Sie könnten, wenn das jetzt alles nichts bringt und die Nierenfunktion wird nicht besser, kann man sich auch überlegen, ob man in einem individuellen Versuch Rituximab mit Cyclophosphamid kombiniert. Es gibt mehrere Fallserien und wir haben das ja in der Rituxfas-Studie auch 2010 schon mal so gemacht, dass man sozusagen die Rituximab-Therapie verstärkt, indem man kurzfristig 2 oder auch mehr kleine Endoxan-Boli dazugibt mit 500 Milligramm. Ja, manche haben auch die ersten 2 ein bisschen höher dosiert gemacht und dann die nächsten mit 500 Milligramm. Also das sind Sachen, die man machen könnte, wenn man jetzt mit der konventionellen Immunsuppression Rituximab Steroide alleine nicht hinkommt.
Und was? Wann würdest du sagen, man kommt nicht hin? Das ist ja nicht ganz unwichtige Frage. Also ja. Heißt jetzt für dich hinkommen, was für einen Zeitrahmen setzt du an für die Symptomatik und woran misst du das, dass du nicht hinkommst?
Das ist eine total berechtigte Frage. Also so, wie ihr das jetzt hier geschildert habt bei dem Patienten, hätte ich vielleicht gesagt, den hätte ich tatsächlich plasmapheriert zusätzlich von vornherein. Ja, weil der hat in mehreren Organen sehr schlechte Nierenfunktionen, junger Mann, also gutes Regenerationspotenzial, wahrscheinlich wenig Vorerkrankung. Da hätte ich jetzt erstmal alles gegeben. Die Kombination mit Cyclophosphamid, die würde ich eigentlich erst dann machen, wenn ich sehe, jetzt so nach 4 bis 6 Wochen ist so der Zeitpunkt, wo man sagt, da müsste man eigentlich sehen, dass sich die Nierenfunktion zum Beispiel verbessert, dass das CRP fällt. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich überlegen, kann ich so weitermachen oder muss ich was addieren? Denn das Rituximab kann ich ja nicht mehr verändern, das ist drin. Das kann ich nicht rausholen, das kann ich aber auch nicht kurzfristig irgendwie verstärken. Sondern dann muss ich eben additiv mir irgendwas anderes ausdenken. Man kann in so einem Fall auch mal gucken, ob der wirklich B-Zell depletiert. Ja, man kann ja die B-Zellen messen. Muss man CD19-Zellen messen im Blut. CD20 ist ja durch Rituximab blockiert. Und wenn die nicht depletieren, dann sprechen die eben auch auf Rituximab in der Regel nicht an. Dann weiß ich, okay, da muss ich vielleicht das Pferd ganz wechseln und kann Rituximab nicht zwingend weitergeben. Ja, auch das muss man wissen. Also wer nicht depletiert, spricht in der Regel nicht an. Dann muss man auch wechseln. Also man muss sich Urinsediment angucken, Nierenfunktion, Entzündungsparameter. Und im Zweifel, wenn ich Rituximab genommen habe, als gewählt habe, dann auch gucken, ob die wirklich B-Zell depletieren. Und den klinischen Verlauf, also ja, ob der Patient wieder gedeiht, ob der Nachtschweiß aufhört, ob der sich besser fühlt. Das ist ja wie so eine schwere Krebserkrankung, wenn Sie die behandeln. Dann werden die Patienten ja schnell auch vom gesamten Allgemeinzustand, die werden fieberfrei, ja, die werden weniger adynam, ja, die nehmen wieder mehr so am Leben teil. Der Nachtschweiß geht weg, die Arthralgien gehen weg, das sieht man ja schon ganz gut. Also man hat genügend Parameter an der Hand, denke ich, heutzutage den Therapieerfolg zu messen. Und spätestens, allerspätestens nach 6 Wochen muss man was gesehen haben. 4 wären noch besser.
Und vielleicht nochmal, um das zu ergänzen, wir haben es ja bisher so ein bisschen ausgeklammert, die Bedeutung von Scores, sei es diagnostisch oder prognostisch für dich?
Ja, das ist schon wichtig. Also leider, also der Birmingham Vasculitis Activity Score quantifiziert das, was wir gesagt haben, ja so ein bisschen. Ne? Das ist so ein semi-quantitativer Score. Den sollten wir schon versuchen zu machen. Das ist immer mühsam, weil keine Krankenhaus-IT, ich weiß nicht, wie das bei euch ist in der Praxis, hat diesen Score so einfach mal eingebaut. Den muss man sich dann immer irgendwie aus dem Internet zusammensuchen. Aber das macht schon Sinn, weil das ist so ähnlich wie bei der Sklerodermie, der Rotten Skin Score. Ja, man braucht irgendwie so ein kleines semi-quantitatives Tool, damit ich weiß, wie war das Ganze denn vor 4 Wochen. Was ich mindestens genauso wichtig finde, ist, dass man sich in der Nierenbiopsie einen der Renal Scores raussucht und mal guckt, was kann ich denn erwarten für Verbesserungspotenzial in meiner Nierenfunktion in Anbetracht dessen, was ich da in der Nierenbiopsie habe. Ja, wie viel Glomerula sind betroffen? Habe ich schon tubulointerstitiellen Schaden? Ja oder nein? Unsere Pathologen, also wir schicken unsere Biopsien alle zu Frau Ammann, die machen den Berden Score, den wir damals in den EUVA-Studien validiert haben, der ist gut, der, finde ich, trifft auch, man erfährt in der klinischen Praxis dann meistens auch das, was der Score einem so suggeriert. Der Nachteil von diesem Score ist, dass er das tubule Interstitium und die Nierenfunktion nicht selbst mit einbezieht, sondern rein die Morphologie der Glomerula. Also da gibt es einen Score von der Silke Briggs, die jetzt in England ist, der ist da in der Hinsicht noch ein bisschen präziser und wäre eigentlich der, den man gerne als Standard, finde ich, nehmen sollte. Und der ist nicht schwierig zu machen.
Und wenn es schon um die Prognose geht und um den weiteren Verlauf, wie halten Sie es mit Erhaltungstherapie, eher Azathioprin plus Steroide oder doch Rituximab? Und was ja da dann immer der Knackpunkt ist, wie lange behandeln Sie, wann beenden Sie die Therapie oder strecken Sie auch die Gabeintervalle?
Ja, dazu kann man mehreres sagen. Es gibt ja Leitlinien und die Leitlinien sagen, die aktuellsten Leitlinien sind die Euler-Leitlinien von 2022, die sagen ganz klar, alle kriegen Rituximab als Erhaltungstherapie. Das finde ich schwierig. Letztendlich können Leitlinien immer nur das auswerten, was in Studien überhaupt untersucht ist. Und was nicht untersucht ist, das steht dann eben leider auch nicht in Leitlinien. Aber nicht jede Frage, die wir klinisch interessant finden, ist in Studien untersucht. Insofern kriegen wir nicht aus den Leitlinien für jede klinische Frage eine gute Antwort. Rituximab hat sich in vielen Lebenslagen als Remissionserhaltungstherapie besser erwiesen als Azathioprin, was bisher unser Goldstandard war. Und ich würde auch sehr dafür plädieren, Rituximab als Erhaltungstherapie zu nehmen. Man muss aber sagen, wenn man meinetwegen unter der Induktionstherapie schon irgendwelche schweren Infekte hatte, wie jetzt einen schweren Herpes Zoster zum Beispiel, dann muss man sich überlegen, ob man unbedingt Rituximab als Erhaltungstherapie braucht. Ich sage immer, die 80-jährige fragile Omi, die nur eine reine nekrotisierende Glomerulonephritis hatte und sonst nichts, die braucht kein Rituximab. Die fährt auch mit Azathioprin gut. Aber wenn ich eine PA3-Ankervaskulitis mit hohem Rezidivpotenzial habe, dann ist Rituximab sicherlich die Therapie, die Erhaltungstherapie der Wahl. Und das sind auch die Patienten, die wir länger behandeln, die wir über 2 Jahre hinaus behandeln. 2 Jahre sollte man mindestens behandeln. Und die MPO-Ankervaskulitis-Patienten, die rezidivieren weniger häufig. Und die brauchen nicht so eine lange Therapie, wenn die PA3-Anker-Patienten, die rezidivieren häufiger. Das ist in vielen, vielen Studien gezeigt worden, die mit viel Granulomlast zum Beispiel. die brauchen eine längere Therapie, das geht bis zu 5 Jahre und darüber hinaus. Wir machen eigentlich halbjährliche Rituximab-Infusionen mit 500 Milligramm und nach 2 Jahren gibt es durchaus Patienten, die leider auch noch weiter eine Remissionserhaltungstherapie brauchen. Da ist es aber so, dass die B-Zellen häufig schon so lange depletiert sind, dass man durchaus warten kann, 2 Jahre nach Beginn der Rituximab-Erhaltungstherapie, bis B-Zellen oder Anker wieder ansteigen, bevor man dann den nächsten Rituximab-Puls macht. Also dadurch entstehen danach dann deutlich längere Intervalle bis zum nächsten Rituximab-Puls als 6 Monate. Ja, also die ersten 2 Jahre 6-monatlich und danach kann man die Intervalle strecken und dann guckt man mehr nach Anker und B-Zell-Return als sozusagen Biomarker, wann gebe ich wieder Rituximab. Das ist so im Moment das gängige Schema, wenn ich mich dazu entschließe, über 2 Jahre hinaus noch Rituximab weiterzugeben. Weil ich schon 3 Rezidive hatte oder weil der Patient schon 2 Lungenflügel verloren hat. Wir sehen solche Patienten und da traut man sich nicht, nichts mehr zu machen, weil man das Gefühl hat, wenn der nochmal ein Rezidiv kriegt, dann ist er vielleicht nicht mehr unter uns. Ja. Also das ist immer so eine Abwägungssache. Aber grundsätzlich gilt MPO-Anker deutlich kürzer als PR3-Anker, was die Remissionserhaltungstherapie angeht. Und die ganz Betagten und die nur ein Organerkrankung, die brauchen in der Regel, wenn sie mit MPO-Anker assoziiert sind, nicht so viel Immunsuppression.
Und jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen zum Abschluss. Im NDT sind ja kürzlich die Langzeitdaten der Studien MEPEX, NORAM, CASARAM, Cyclops, Improve, Retux, was, MySec, vom Zeitraum 95 bis 2012 hinsichtlich des Langzeitoutcomes und der prognostischen Faktoren veröffentlicht worden. Können Sie uns erklären, was hieraus gekommen ist und welches Fazit Sie dort rausziehen? Sind wir gut genug in unserer Behandlung oder wie hoch sehen Sie da noch den Verbesserungsbedarf?
Ja, also ich glaube, man muss Folgendes dazu sagen. Die mittlere Beobachtungszeit war, glaube ich, 8 Jahre und wir haben die Patienten waren ja sozusagen 18 Monate in Studien behandelt und danach war es dem lokalen Behandler überlassen, wie der Patient weiterbehandelt wird. Und ursprünglich war das gar nicht vorgesehen, diese Daten von den Patienten im Langzeit-Follow-up einzusammeln. Das heißt, es war eine riesige Sisyphus-Arbeit, weil diese Daten noch zu bekommen von den Patienten. Sie mussten einen Doktor haben, finden in jedem Krankenhaus, der noch irgendwie an die Studienbücher kam und die Studiennummer des Patienten in einen Namen dekodieren konnte, damit man überhaupt nachgucken konnte, was ist aus dem Patienten geworden. Das heißt, diese Daten sind in einem enormen Aufwand zusammengetragen worden, weil in Deutschland hat jede Klinik ist irgendwie einmal oder zweimal der Chef gewechselt, dann sind sie 3-mal umgezogen, 4-mal abgebrannt. Also diese Daten wiederzubekommen war enorm schwierig. Entsprechend sind die Daten sicherlich nicht so, wie man in einer prospektiven randomisierten Studie Daten erheben würde. Das muss man so ein bisschen einschränkend dazu sagen. Der zweite Punkt ist, fast alle von diesen 670 Patienten sind ohne Rituximab behandelt worden. RituxVAS ist die einzige Studie, wo Rituximab behandelte Patienten drin waren und das waren insgesamt 40 Patienten. Also das heißt, die allermeisten Patienten sind ohne Rituximab behandelt worden. Das muss man vor dem Hintergrund sehen, dass die Todesrate dieser Patienten, die haben das ja verglichen mit einer altersgleichen, gematchten, nicht-Vaskulitis-kranken, gesunden Kohorte. Und man sieht schon, dass Ankervaskulitis da eine deutlich lebensverkürzende Angelegenheit ist. Also die büßen auf den Verlauf von 10 Jahren durchaus Lebenserwartung ein von bis zu 15 Jahren. Also das ist eine ordentliche Einbuße und man muss sagen, am schlechtesten fahren die Patienten, die betagt sind und die nierenkrank sind und die häufigste Todesursache sind Infekte und Karzinome. Nur muss man sagen, sind wir heute viel mehr gewahr dieser Nebenwirkung. Wir arbeiten mit viel weniger Corticosteroiden als früher. Das hat gerade die Pexiva-Studie gezeigt, dass wir mit einem viel schnelleren Steroid-Tapering arbeiten können. Und das ist jetzt auch in den Leitlinien, in den neuen Leitlinien, Euler und Kedigo, verankert, dass wir mit weniger Steroiden arbeiten. Das heißt, ich würde erwarten, dass wenn wir unsere heutigen Patienten genauso lange beobachten, dass wir wahrscheinlich ein besseres Outcome haben. Wir haben potentere Therapien, wir haben weniger Steroide, wir sind viel mehr gebrieft auf Nebenwirkungen. Ja, wir geben kaum noch Cyclophosphamid mit und wenn, dann nur noch kurz. Daraus resultiert sicherlich kein signifikant erhöhtes Karzinomrisiko, sodass ich glaube, dass es total sinnreich wäre, unsere Patienten aus all den Rituximab in Studien behandelten Kohorten auch entsprechend nachzuverfolgen und dann das gleiche Spiel nochmal zu machen und die Daten zu vergleichen. Ja, also die Daten warnen uns, alte nierenkranke Patienten sind gefährdet, die Patienten sind infektgefährdet und zwar vor allem im ersten Behandlungsjahr. Und in diesem ersten Behandlungsjahr sind wir heute sehr viel vorsichtiger mit Kortikosteroiden, sind vielleicht auch besser mit Prophylaxen. Früher hat nicht jeder eine PCP-Prophylaxe gekriegt. Ja, das ist heute viel besser der Fall und ich glaube, wir sind uns dieses Infektrisikos vielleicht noch viel mehr bewusst als Mitte oder Ende der 90er Jahre. Insofern glaube ich, dass unsere Patienten eigentlich viele gute Chancen haben, sozusagen auf ein noch besseres Ergehen. Man darf nicht vergessen, Ende der 70er Jahre waren das noch tödliche Erkrankungen. Ja, der Anthony Fauci, der hat das Cyclophosphamid, der war Assistent in der Onkologie und der hat aus der Onkologie das Cyclophosphamid zu den Vaskulitis-Patienten gebracht. Damals war das ein Segen. Heute ist es schon fast ein Fluch. Ja, wenn jemand dauerhaft längere Zeit Cyclophosphamid braucht, dann sagen wir heute, oh Gott, ja, früher war das die lebensrettende Therapie. Da sieht man eben, wie toll die Medizin Fortschritte macht und wir eigentlich gerade bei den Vaskulitis-Patienten in jedem Jahrzehnt neue Therapiekonzepte einbringen konnten. Wir haben ja damals auch, Sie haben ja zitiert, Noram, ja, das sind Patienten, die haben eben kein Cyclophosphamid gekriegt, die haben wir mit Methotrexat induziert, weil sie nicht so schwer krank waren. Ja, also auch die Unterscheidung, ist der Patient schwer krank oder weniger schwer krank, muss jeder unbedingt Cyclophosphamid oder Rituximab kriegen. Hilft uns ja auch, zytotoxische Substanzen einzusparen. Ja, also diese stadienadaptierte Therapie, das Vermeiden von Cyclophosphamid, das Reduzieren von Steroiden, das wird alles dazu beitragen, dass es den Patienten von heute und morgen besser geht als denen in den 90er Jahren.
Und damit wird es natürlich immer schwieriger, eine noch bessere, noch überlegenere Therapie am Ende auch wirklich zu finden, wenn man nicht wirklich es schaffen, ähnlich wie es vielleicht Avacopan macht, ganz gezielt an ein paar kleinen Schlössern sozusagen den Schlüssel rumzudrehen und die Erkrankung dann auf relativ molekularer Ebene, sage ich mal, zu unterbinden. Das wird schon eine Herausforderung werden, mal abgesehen von den Kosten wahrscheinlich, ja.
Richtig, also die Latte hängt hoch, das ist richtig und teuer wird es auch, ist auch richtig. Aber vielleicht ist es eben auch eine Frage, dass man gerade in der Induktionsphase ist sicherlich interessant, die Erkrankung schnell zur Ruhe zu bringen und möglichst eben gezielt, nicht mit irgendwelchen Breitspektrum-Immunsuppressiva, damit man eben die Kollateralschäden klein hält.
Genau. Also, das sind wir ganz optimistisch und ich glaube, irgendwann begegnet uns irgendein mRNA-Therapeutikum, das halt als Erhaltungstherapie dann einfach an der entscheidenden Stelle sozusagen blockt und dann sind die Patienten mit einer Spritze alle 6 Monate problemlos und müssen nichts an weiteren Therapien bekommen, ja. Ja, liebe Kirsten, also ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt relativ viel Zeit mit einem super spannenden und natürlich auch wahnsinnig umfassenden Thema. Das hat man schon gemerkt. Es gibt viele Bereiche, die kann man bei so einem Krankheitsbild irgendwie auch nur anreißen, sage ich mal, und müsste eigentlich da noch viel weiter in die Tiefe gehen. Wie du schon gesagt hast, nicht umsonst der Grund, warum, dass es ja ganze Konferenzen und Schwerpunkt-Meetings zu diesen Erkrankungen gibt, weil man einfach nicht nach einer Stunde fertig ist und alles erschöpfend elaboriert hat, sondern eben viel, viel mehr dahinter steckt. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank im Namen von allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Niere2Go und auch natürlich im Namen von uns beiden, dass du dir da deinen Input gegeben hast. Ich glaube, das war und ist sehr hilfreich für ganz viele jüngere, aber auch sicherlich auch klinisch erfahrenere Kolleginnen und Kollegen. Und wir freuen uns, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Danke und tschüss.
Tschüss.